Sie hören das ARD-Interview der Woche. Ich bin Dietrich Karl Meurer und mein Gast heute ist Sophie Koch, die Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir haben Sie eingeladen aus Anlass des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit am 17. Mai. Wegen des Feiertags Himmelfahrt zeichnen wir dieses Gespräch vorab schon am 11. Mai auf. Frau Koch, über den IDA-HOBIT, den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit, sprechen wir später. Schauen wir zunächst auf eine Debatte, die Sie selbst ausgelöst haben. Sie stehen wegen eines Instagram-Posts in der Kritik. Darin werfen Sie unter anderem Alice Schwarzer vor, Frauenrechte gegen die Rechte von Transmenschen auszuspielen. Sie zeigen in Ihrem Post eine Bildmontage auf einer Ebene, Alice Schwarzer mit der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling und US-Präsident Trump. Es gab und gibt nach wie vor heftige Kritik. War Ihr Post ein Fehler?
Nein, der Post war kein Fehler. Ich möchte auch dazu sagen, dass ich mit dem Post nicht die Debatte angefangen habe, sondern ich glaube vor allem Alice Schwarzer, die danach nicht nur einen Artikel, sondern mehrere dazu geschrieben hat, zeigt für mich aber auch, dass ich ja auf jeden Fall einen Nerv getroffen habe, weil was wir mit dem Post gemacht haben, war einfach nur klarzustellen, dass es drei Personen sind, die eben sehr eindeutig Frauenrechte oft über Transrechte stellen oder Transrechte nutzen für eben eine, wie ich finde, vergiftete Debatte. Und meine Meinung dazu ist ganz klar, dass es eben zwei Gruppen sind, die sich nicht gegeneinander ausspielen lassen dürfen. Und ich möchte auch nicht, dass das passiert.
Können Sie noch ein bisschen erläutern, wo Sie sehen, dass Frau Schwarzer was falsch gemacht hat?
Sie hat in vielen Interviews, ich glaube auch rund um das Selbstbestimmungsgesetz, immer wieder die Ansichten unterstützt, die zum Beispiel Transpersonen und das Selbstbestimmungsgesetz als eine Gefahr sehen für Frauenrechte. Und wir sehen aber, dass das nicht der Fall ist. Das Selbstbestimmungsgesetz wurde von unfassbar vielen Menschen genutzt, damit sie endlich ihre eigene Identität auch entsprechend ausleben können. Und das ist ein riesengroßer Gewinn für die Community und ist nichts, was Frauenrechte irgendwie einschränkt.
In der Zeitschrift Emma, deren Herausgeberin Alice Schwarzer ist, wird sogar ihre Entlassung gefordert. Wie sehr trifft sie das?
Ich sag mal so, Frau Schwarzer ist mit Sicherheit nicht die Einzige oder Erste, die sowas fordert, aber ich bin da ganz gelassen. Ich finde, ich mache meinen Job ziemlich gut und ich werde den auch gerne weiter noch machen.
Gehört zu Ihrem Selbstverständnis als Bundesbeauftragte eben auch, dass Sie wirklich da klar Stellung beziehen müssen?
Ich bin Beauftragte der Bundesregierung, aber für die queere Community. Natürlich muss ich deshalb auch klar Stellung beziehen, wenn Teile der Community angegriffen oder vielleicht verächtlich gemacht werden.
Bleiben wir beim Thema, schauen aber auf die politische Dimension dieser Debatte. Sie sind als Bundesbeauftragte angedockt am Bundesfamilienministerium. Und die Ministerin Karin Prien von der CDU, die hat ihren Beitrag auch recht scharf kritisiert. Wie sehr belastet das Ihr Verhältnis?
Das belastet unser Verhältnis, glaube ich, gar nicht. Frau Prien und ich, wir haben auch demnächst ein Gespräch, das war regulär sowieso angesetzt. Wir haben jetzt auch keinen Streit miteinander. Klar gibt es manchmal in der Öffentlichkeit Debatten, die werden dann auch ein bisschen härter aufgegriffen. Und wir haben auch sicher unterschiedliche Meinungen. Ich bin auch nicht mit allem zufrieden, was sie macht. Und da äußere ja auch ich entsprechend Kritik. Das gehört für mich ganz normal zum politischen Verlauf einfach mit dazu.
Da muss man vielleicht auch nochmal sagen, nicht jeder weiß, Sie sind in der SPD, Frau Prien in der CDU. Wenn Sie sagen, da gibt es auch Debatten, die da sozusagen mit reingemischt werden. Ein Punkt ist, der wird auch gerade kritisiert in den Medien, der Begriff Queer-Politik wurde aus dem Titel Ihres Referats gestrichen. Und auch beim Aktionsplan der Bundesregierung Queer Leben zeichnet sich eine inhaltliche Neuausrichtung ab. Fühlen Sie sich da ausgebremst?
Ich muss hier kurz nochmal zwei Sachen etwas klarer machen. Das eine ist, ich bin unabhängig, das heißt auch mein Team ist zwar angestellt am Familienministerium, wir arbeiten aber unabhängig auch von den Referaten und das betroffene Referat ist quasi auch eins, das gab es schon vorher im Haus. Und ja, der Titel dort wurde jetzt angepasst, das Wort Queerpolitik wurde gestrichen. Mich ärgert sowas, weil diese ganzen Begriffdebatten finde ich unnötig. Ich finde, sie gehen daran vorbei, was für eigentliche Herausforderungen wir haben. Und ich befürchte, dass hier eben jemand wahrscheinlich aus reinem Verwaltungshandeln den Titel gestrichen hat, ohne zu bedenken, was es gegebenenfalls für Auswirkungen hat, auch für die Community. Weil natürlich viele in der Community jetzt das Gefühl haben, ihnen wird dort etwas genommen, auch wenn es nur ein Wort ist. Aber das macht was mit der Identität, mit der Sorge, nicht gesehen zu werden.
Hat man mit Ihnen darüber gesprochen oder hat man da einfach Tatsachen geschaffen?
Da das Referat nicht mit mir verbunden ist, wurde das unabhängig von mir gemacht.
Ich hatte ja schon den Aktionsplan Queer Leben angesprochen. Der bundesweite Plan stammte noch aus der Zeit der Ampel und hatte das Ziel, die Akzeptanz und den Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu stärken. Wie geht's weiter damit?
Beim Aktionsplan Queer Leben, da wäre ich jetzt noch drauf gekommen, da ist es so, der ist nicht beendet. Die Maßnahmen, die begonnen wurden, werden auch weiter umgesetzt. Ich habe auch mit dem Ministerium ausgemacht, dass ich quasi gegen Ende des Jahres nochmal einen weiteren Bericht anfordern werde, sprich bei allen Ministerien nachfrage, was ist denn passiert mit den noch offenen, einen Drittel war es ja schließlich am Ende von den Maßnahmen, um zu gucken, was hat die Regierung noch gemacht seit 2025. Und mein Ziel ist es auch, weitere Maßnahmen mit den einzelnen Häusern zu besprechen. Was stimmt ist, dass es keine große Neuauflage geben wird, aber die braucht es auch gar nicht, weil im letzten Aktionsplan so viele weitere Forderungen aufgestellt wurden und Maßnahmen und Ideen, die aber einfach noch nicht in dem bisherigen Plan drin standen. Das heißt, wir finden da auch ganz entspannt auf anderen Wegen Sachen, wie die Regierung weiterhin sich für die Community einsetzen kann.
Haben Sie trotzdem vor dem Hintergrund dieser Diskussion um den Begriff Queer, die unklare Zukunft des Aktionsplans, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und auch die Kritik der Ministerin an Ihrem Post, an Ihrer Arbeit letzten Endes. Haben Sie das Gefühl, da wird Ihre Arbeit ausgebremst? Können Sie sagen, wie wirkt sich das alles auf Ihre Arbeit aus?
Ausgebremst ist, glaube ich, nicht das Wort, was ich wählen würde, aber es ist natürlich so, wenn ich mich gerade inhaltlich daran setzen möchte, wie wir eben den Aktionsplan weiter fortschreiben oder wie wir weitere Gesetzesvorhaben voranbringen, ich dann aber zu Recht erstmal in Erklärung und in ein Nachfragen gehe, warum denn jetzt hier irgendwas gestrichen wurde, dann ist das zusätzliche Arbeit, die ich gerne woanders reinstecken würde. Ähnlich verhält es sich mit Flaggendiskussionen. Das sind alles Sachen, die brauchen wir eigentlich nicht, weil das bringt nichts für die Community vor Ort. So, die queeren Menschen wollen sehen, dass sie in Sicherheit leben können, wollen sehen, dass sie frei leben können, dass ihre Familien sicher sind. Und keine Flaggendiskussion und keine Diskussion über Begriffe ändert daran irgendwas.
Flaggendiskussion, Sie sprechen von der Regenbogenfahne, über die sprechen wir später noch. Ich möchte ganz gern noch mal schauen auf das Programm Demokratie leben. Da drohen Kürzungen, wohl auch für queere Projekte. Haben Sie dort Einfluss?
Das wird ein Gegenstand unseres Gesprächs sein, also von der Ministerin und mir. Ich habe mich in einem Schreiben an sie gewandt, weil ich eben auch die Gefahr sehe, dass wenn queere Projekte und Vielfalt nicht explizit genannt werden in der Förderrichtlinie, dass es dann schwerer ist für Vereine, sich weiterhin zu bewerben um Geld von Demokratie leben. Und es ist eines der wichtigsten Förderprogramme, das wir haben im Bereich Demokratie, Vielfalt, Zusammenhalt, Gesellschaft. Und dementsprechend versuche ich dort alles, was geht, um mich mit einzubringen. Gleichermaßen stimmt es natürlich, dass die Erstellung der Förderrichtlinie allein im Hause der Familienministerin liegt und demnach auch vor allem auf ihrem Tisch. Aber ich weiß, dass sie auch schon einige Gespräche führt zu dem Thema und gehe davon aus, dass da noch Bewegungsspielraum ist.
Frau Koch, Kritik kommt auch aus der Community selbst. Da wird Ihnen vorgeworfen, Sie seien zu wenig sichtbar, zu wenig durchsetzungsstark. Was antworten Sie darauf?
Also sehen wird man mich in den nächsten Monaten sehr häufig, und zwar auf den CSD-Demonstrationen in ganz Deutschland. Genau da versuche ich nämlich einerseits mit aufzunehmen, was bewegt gerade die Community, aber eben auch zu zeigen, wir sind da. Also ich als Vertreterin der Bundesregierung nehme ernst, was dort im ländlichen Raum passiert. Ich sitze natürlich nicht mit am Kabinettstisch, das ist ein Fakt, und trotzdem eben die Debatte zum Beispiel um den Aktionsplan, dass er eben nicht einfach beerdigt wurde. So, das ist auch Verdienst von meinem Amt und von meinem Einfluss auch, dass dieses Jahr wieder die Bundesregierung, diesmal explizit die Regierung in Form von meinem Amt, nicht nur ein einzelnes Ministerium, am CSD Berlin teilnehmen wird. Also da ist so eine Sichtbarkeit gegeben. Aber ich verstehe die Community auch, dass sie Sorgen hat, dass es nicht reicht, so dass da mehr kommen muss. Ich nehme das für mich eher als ein Ansporn mit, noch mehr auch in Gespräche zu gehen.
Wollen wir nochmal dabei bleiben und nochmal schauen, wie viel Gestaltungsmacht Sie tatsächlich haben. Das heißt, Ihr Vorgänger, Sven Lehmann von den Grünen, der hatte mehr direkten Zugang zur Regierung. Fehlt Ihnen dieser Hebel?
Sven Lehmann war parlamentarischer Staatssekretär und dadurch automatisch natürlich hin und wieder mal am Kabinettstisch. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber diese Unabhängigkeit ist auch manchmal ein Vorteil. Und wie gesagt, ich gehe vor allem in Gespräche mit den Ministerien, mit den Fraktionen. und versuche eben dadurch durch viel Erklären, mein Job hat viel mit Erklären auch zu tun, zu überzeugen, dass das, was die Community fordert, nicht irgendwelche Randideen sind, sondern sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Es sind Millionen Menschen, die jedes Jahr auf die Straße gehen und demnach auch wichtig, dem zuzuhören. Und mein Job ist genau das, in der Regierung stark zu machen.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche die Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sophie Koch. Frau Koch, wir haben jetzt schon mehrmals den Begriff queer benutzt. Der Begriff ist auch innerhalb der Community durchaus umstritten. Können Sie die Debatte nachvollziehen und warum entscheiden Sie sich dafür, den Begriff queer zu benutzen?
Ich entscheide mich dafür, weil er ein selbst eroberter Begriff ist, sage ich mal. Früher wurde der eher abwertend genutzt. Heutzutage nutzen den queere Menschen sehr selbstbewusst und ganz ehrlich, also die einfache pragmatische Variante ist, queer ist kürzer als jedes Mal alle Buchstaben oder alle einzelsexuellen Identitäten aufzuzählen. Deswegen ist es auch so ein Oberbegriff. Aber ich verstehe total, wenn jemand zum Beispiel auch sagt, hey, ich will mich nicht queer nennen, weil ich bin schwul. Oder ich will mich nicht queer nennen, weil ich bin lesbisch. So, das ist total okay, weil das ist ja eine total individuelle Geschichte. Für mich, ich mag den Wort queer, queere Community. Und wir sind halt ein was Vereinendes vor allem. So. Also wir stehen füreinander, aber wir sind gleichermaßen so viele. Ich habe es ja gesagt, ne, eine Million Menschen gehen auf die, oder über Millionen von Menschen gehen bei den Demonstrationen auf die Straße. Das sind natürlich ganz viele unterschiedliche Personen, die sich auch ganz unterschiedlich vertreten sehen wollen. Deswegen ist es auch okay, wenn es da mal Debatten gibt. Das Entscheidende ist, dass wir am Ende zusammenstehen.
Also, dass der Begriff queer auch durchaus polarisiert, nehmen Sie dann in Kauf?
Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, dass die Polarisierung manchmal aus der Community kommt, aber vorrangig, ehrlich gesagt, eher von außen polarisiert wird.
Gleich möchte ich mit Ihnen über die Sicherheit auf den CSD-Demos sprechen. Bevor wir darauf schauen, noch ein kurzer Blick auf Sie persönlich. Ich nenne ein paar Fakten. Sie antworten bitte kurz nur mit Ja oder Nein und korrigieren, falls nötig. Verstanden und einverstanden?
Jawohl.
Sie wurden 1993 im sächsischen Vogtland geboren.
Korrekt.
Sie haben Politik studiert.
Ja.
Sie sind SPD-Politikerin und auch weiterhin im Landtag in Dresden aktiv.
Genau.
Sie mögen die Musik von Taylor Swift.
Absolut.
Warum?
Weil sie für nahezu jede Form, in der man sich befindet, ob man traurig ist, fröhlich ist, gestresst ist, genervt, für alles gibt es ein Lied.
Und als Beauftragte der Bundesregierung wollen Sie zwischen Politik und Community vermitteln. Das war das Ziel, was Sie am Anfang gesagt haben. Bleibt's dabei.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank. Ab jetzt gerne wieder ausführlicher. Ein sichtbarer Ausdruck sexueller Vielfalt sind ja die Christopher Street Day Demonstrationen. Die ersten CSDs in diesem Jahr gab es bereits. Mhm. Wie ich höre, waren Sie auch schon dabei. Mhm. Manche sagen, Gleichberechtigung ist doch erreicht. Brauchen wir CSDs überhaupt noch? Oder anders gefragt, wie steht es insgesamt um die Situation queerer Menschen in Deutschland?
Mhm. Ich glaube, diese Saison wird sehr stark zeigen, warum wir weiterhin CSD-Demonstrationen brauchen. Das eine ist, dass wir merken, der Wind wird rauer, Queerfeindlichkeit nimmt zu, Kampagnen nehmen zu, aber natürlich auch Straf- und Gewalttaten. Das zeigen die Zahlen vom BKA ganz stark, dass da einfach die Lage für queere Menschen in Teilen der Gesellschaft gefährlicher wird. Und auf der anderen Seite haben wir viel, sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Das stimmt. Also das Selbstbestimmungsgesetz, die Ehe für alle. Aber wir haben in der Tat auch noch Lücken. Zum Beispiel, wenn es um das Abstammungsrecht geht. Das bedeutet, dass zum Beispiel lesbische verheiratete Paare nicht automatisch beides Mütter sind, wenn die eine das Kind auf die Welt bringt, sondern die andere Mutter muss das Kind sehr, sehr umständlich adoptieren. Das ist was anderes bei zum Beispiel heterosexuellen Paaren. Wenn da ein Kind in der Ehe geboren wird, sind automatisch beide Elternteile die Eltern. Und da frage ich mich, warum machen wir da einen Unterschied für das Kind? Weil wenn es mir um das Wohl des Kindes geht, dass es sicher aufwachsen kann, dann muss ich diese Ungerechtigkeit zum Beispiel ganz dringend noch beheben. Und das ist auch wirklich ein wichtiges Anliegen für die Community.
Und das ist auch ein Anliegen, was bei den CSDs in diesem Jahr auf die Straße getragen wird?
Das Abstammungsrecht mit Sicherheit, die Frage der Sicherheit generell und auch die Forderung, Artikel 3 des Grundgesetzes zu ergänzen. Weil die sexuelle Orientierung als ein wichtiges Merkmal dort aktuell noch fehlt und ja Menschen unter diesem Grundgesetz bis in die 90er Jahre wiederum noch verfolgt wurden, weil sie zum Beispiel schwul waren.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, die Zahlen bei queerfeindlicher Gewalt steigen. Steigen tatsächlich die Vorfälle oder ist einfach die Öffentlichkeit stärker sensibilisiert? Die Betroffenen sind vielleicht auch mutiger und gehen zur Polizei und zeigen an.
Genau, das ist eine Frage, die ich schwer mit dem einen oder dem anderen beantworten kann. Es kann natürlich beides sein. Einerseits kann es sein, dass in der Tat mehr Straftaten da sind. Und wie gesagt, ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung, die Debatte, wenn man sich Kommentarspalten anguckt, die würden dem auch recht geben. Und gleichermaßen sehe ich auch, dass Polizeibehörden sich auf den Weg machen, sich selbst zu sensibilisieren, dadurch auch offener zu werden für eben eine Community, die zur Polizei geht, um dort nach Hilfe zu fragen. Das BKA zum Beispiel wird hoffentlich bald auch eine Dunkelfeldstudie in Auftrag geben, die eben genau da vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt, um zu gucken, wie viele Menschen trauen sich denn noch nicht zur Polizei zu gehen, damit wir dann wiederum gucken, wie können wir das verbessern, damit eben mehr Menschen sich auch trauen, bei der Polizei Hilfe zu suchen.
Sie haben es schon angesprochen, rechtsextreme Gruppen mobilisieren verstärkt gegen CSD-Demonstrationen, gegen queere Veranstaltungen. Was würden Sie sagen, wie sicher sind CSDs in Deutschland heute?
Also man hat einen deutlichen Unterschied gesehen von 2024 zu 2025. 2024 ging das verstärkt los, dass rechte Gruppen demonstriert haben am Rande von CSD-Demonstrationen, auch übergriffig geworden sind. Das war im letzten Jahr schon weniger, auch weil die Polizei deutlich besser vorbereitet war. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass auch dieses Jahr die CSDs sichere Orte sind. Das Entscheidende ist immer die An- und Abreise, aber auch vor allen Dingen der Alltag. Ich glaube, die meisten queeren Menschen haben eher Sorge, wenn sie im Alltag mit ihren PartnerInnen Händchen haltend durch die Straßen laufen, ob sie dann, weiß ich nicht, beleidigt werden, angespuckt werden oder ähnliches. Da ist halt nicht der Schutz einer Demonstration drumherum, sondern da sind sie eben im Zweifel auf sich und auf die Gesellschaft drumherum alleingestellt.
Was sagen Sie denen, die verunsichert sind?
Ich verstehe diese Verunsicherung, weil sie kommt eben nicht von ungefähr. Ich kann aber nur sagen, dass ich auch viel Hoffnung habe und viel Mut. Eben gerade, wo ich jetzt in Limburg war, an der Lahn, was ja doch auch eher ein ländlicherer Raum ist, wie viele dort auf die Straße gegangen sind, auch gesagt haben, es waren noch mehr als letztes Jahr und gefühlt wachsen CSDs jedes Jahr mehr an. Das heißt, mehr Leute sind entweder Teil der Community oder stehen ja auch einfach unterstützend an unserer Seite. Und das ist es, was mir Mut gibt, was mir Hoffnung macht und was hoffentlich jetzt bei der CSD-Saison in diesem Jahr ganz, ganz vielen Menschen auch Mut gibt.
Für manche Beobachter sind CSDs an der Grenze zwischen politischem Protest und Event. Die Entscheidung, in Dresden Teile des CSDs nicht mehr als politische Versammlung einzustufen, hat Kritik ausgelöst, auch von Ihnen. Mhm. Warum genau?
Ich glaube, die meisten denken bei Demonstrationen an eine Demo, wo jemand steht, Schilder hochhält und Parolen ruft. Das mag auch meistens so sein. Wir wissen aber aus der Geschichte, dass eben der Protest von der queeren Community deutlich bunter ist, musikalischer ist, vielfältiger ist. Und trotzdem ist es immer ein Protest, weil wir eben nicht nur tanzen und Spaß haben, sondern da stehen politische Botschaften dahinter. Deswegen sind für mich CSD-Demonstrationen ohne Wenn und Aber politische Demonstrationen. Ich finde es deswegen auch schwierig, da jetzt eine Entscheidung zum Beispiel in Dresden treffen zu wollen, politischerweise, ob eine CSD-Demonstration in ihrer Gänze auch mit der Kundgebung drumherum eine Veranstaltung oder eine Demonstration ist. Wir werden gucken, was da in Dresden rauskommt. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen, werde auch, wenn eine Demonstration stattfindet, vor Ort sein. So ist es ja auch mein quasi Heimat-CSD, da im Vogtland der Plauener quasi auch, aber in Dresden wohne ich. Dementsprechend, ja, für mich sind das auf jeden Fall politische Demonstrationen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch einfach hier in ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge. Das hilft anderen, das Interview der Woche besser zu finden. Diesmal zu Gast die Beauftragte der Bundesregierung für Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sophie Koch. Frau Koch, wir haben das Thema schon so ganz kurz angerissen. Ein Symbol für die queere Community ist die Regenbogenflagge. Sie wird seit dem letzten Jahr im Bundestag oder am Bundestag nur noch einmal im Jahr gehisst. Sie hatten das kritisiert. Ist das ein Rückschritt, dass die Flagge nur noch an einem Tag gehisst wird?
Eine Sache, die bei der Debatte oft untergeht, ist, wann sie am Bundestag gehisst wird. Und das finde ich ja eigentlich ein super starkes Symbol, nämlich eben am 17.05. am Eider Hobbit, am Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit. meine Hoffnung war eigentlich auch, und das habe ich auch versucht, ich habe einen Brief geschrieben an die Ministerien der Bundesregierung, den Bundeskanzler und auch an Frau Klöckner als Bundestagspräsidentin, mit dem Vorschlag, durch dieses Jahr eben keine Debatten zu führen, wann wird was wo wie gehisst, sondern sich einheitlich dazu zu entscheiden, den Eiderhobbit zu nutzen und als starkes Signal auf allen Gebäuden die Regenbogenflagge zu hissen. Da der 17. dieses Jahr ein Sonntag ist, war mein Vorschlag zu gucken, nehmen wir einfach den Montag darauf und unterstützen das dann wiederum auch, dass die Mitarbeitenden der Häuser dabei sein können, dass wir es öffentlichkeitswirksam nutzen, Pressemitteilungen, Social Media rausgehen.
Wie ist das Echo?
Ja, genau. Leider muss ich sagen, selbst bei so einer simplen Entscheidung, manche Ministerien und auch der Bundestag werden am 17.05. hissen, andere am 18., andere auch an ganz anderen Tagen. Auf jeden Fall zeigt sich, wir haben es nicht geschafft, eine einheitliche Entscheidung zu schaffen. Finde ich jetzt schade, aber dann ist es so. Auf der anderen Seite sehen wir dann jetzt an verschiedenen Tagen eine Regenbogenflagge über Bundesbehörden. Nächstes Jahr ist der 17.05. ein Montag. Dann versuche ich es einfach nochmal.
Das heißt, haben wir eine neue Debatte dann. Was man aber auch, wenn man mit offenen Augen durchs Regierungsviertel in Berlin geht, sagen muss, diese ganze Debatte um die Regenbogenfahne auf dem Reichstag hatte zum Effekt, dass zum Beispiel die U-Bahn-Stationen am Bundestag quasi regenbogenfarbig gestaltet wurde. Das ist natürlich ein Effekt, der hat Sie gefreut wahrscheinlich?
Ich fand das total schön. Ich finde es schade, dass es nicht dauerhaft so ist. Ich weiß zum Beispiel in Köln hat man, glaube ich, einfach eine Station dann einen Regenbogen gelassen. Ja, das ist, was ich halt so ein bisschen, ich sag mal, schade finde an diesen Debatten, hissen wir jetzt die Flagge, wann und wo und wie, ist, dass es eben ablenkt von den anderen Herausforderungen, die ich schon angesprochen habe, die wir haben, nämlich die Sicherheit von queeren Menschen, die Ungerechtigkeiten, die wir noch haben bei queeren Familien. So, darüber reden wir nicht, wenn wir halt darüber reden, wann und wo wir eine Flagge hissen. Und trotzdem sind auch diese Symbole eben wichtig für die Community.
Was sagen Sie denen, die irgendwie auch genervt sind von Regenbogenaufklebern an Supermärkten, an Bahnhöfen und so weiter?
Das tut mir leid, dass die bunte Farben scheinbar so schlimm finden. Ich finde einen Regenbogen, also ich würde gern von den Menschen dann wissen, warum, weil es ist wirklich nur ein Regenbogen. Früher waren das irgendwie Kinderspielzeuge, die auch bunt waren. Das hat auch niemanden gestört. Und jetzt sind es halt Flaggen, die sichtbar sind. Ich glaube nicht, dass sich die Menschen an den Symbol der Flagge stören, sondern eher an den Menschen, die dahinter stehen. Und denen kann ich halt dann nur leider eine klare Absage erteilen.
Ich würde mit Ihnen gern noch auf ein Thema schauen, was auch viele Menschen bewegt, die Leihmutterschaft. Ein prominenter Fall sorgt da aktuell für Diskussionen, eigentlich in Deutschland verboten. Was sagen Sie, sollte Deutschland das Thema Leihmutterschaft politisch neu regeln?
Ich habe bei dem Thema keine abschließende Meinung, bin ehrlich gesagt auch noch skeptisch und weiß auch, dass es ein Thema ist, was viel Diskussion erstmal braucht innerhalb der Gesellschaft in Deutschland, ehe man dort zu einer Entscheidung braucht. Das ist generell eine Sache, die wir, glaube ich, machen müssen, so große gesellschaftliche Debatten auch mal auszudiskutieren und abzuwägen, ehe wir dort eine Entscheidung treffen. Das Entscheidende für mich ist bei der Sache, dass es zeigt, viele, zum Beispiel homosexuelle Paare, lesbische Paare, schwule Paare, auch generell queere Familien, haben einen Kinderwunsch. Deutschland ist ein Land, was immer weniger Kinder hat. Und ich finde, wir sollten dringend politisch überlegen, wie können wir denn queere Familien dabei unterstützen, diesen Kinderwunsch wahr werden zu lassen. Ich denke da zum Beispiel auch dran, dass lesbische Paare seltenst finanzielle Unterstützung bekommen. Bei künstlicher Befruchtung zum Beispiel, wo das bei Heteropaaren da schon mehr Förderung gibt. Bei lesbischen Paaren gibt es das nicht, obwohl wir dort quasi auch dazu beitragen könnten, dass mehr Kinder auf die Welt kommen.
Zum Schluss möchte ich nochmal auf den 17. Mai, den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit schauen mit Ihnen. Er erinnert ja an die Streichung von Homosexualität als Krankheit aus dem Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation. Das war am 17. Mai 1990. Was ist denn für Sie die zentrale Botschaft dieses Tages?
Ja, die zentrale Botschaft dieses Tages ist die gleiche wie eigentlich jeden Tag für die Community, nämlich dass queere Menschen vor allem sicher, frei und selbstbestimmt in dieser Gesellschaft leben wollen und wir dafür eben noch einiges machen müssen.
Was muss sich denn aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren nochmal ganz konkret ändern?
Ja, also ich würde auf jeden Fall gern dazu beitragen, dass eben diese queerfeindlichen Straftaten wieder abnehmen, dass wir als Gesellschaft eben genau diese Akzeptanz für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt verstärken können. Wir waren da, glaube ich, schon mal auf einem besseren Weg. Ich möchte sehr gern, dass queere Familien endlich gleichberechtigt sind. Dafür müssen wir das Abstammungsrecht anpassen. Und mein Ziel ist es auch, dass wir das Selbstbestimmungsgesetz verteidigen und vor allen Dingen aber auch Artikel 3 ergänzen, weil die Würde des Menschen ist unantastbar, das stimmt. Und alle Menschen sind gleich, sollte eben auch für Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen gelten.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche die Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sophie Koch. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag hört ihr eine neue Folge. Wir tauchen ab zu den zentralen Hintergründen aktueller Nachrichten und spannenden Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle Themen und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.